Eduardo? Eduardo!
Yo, Brudi, ich bin doch hier. Was geht? Also, oh, sorry, ich dachte, du bist da hinten.
Na, ich hab den Pliggedi-Pliggedi-Plan.
Ja, und den sag ich dir jetzt. Und zwar, ich hab krank Hunger und du weißt ganz genau, what time it is. Ich brauch eine Apfeltasche.
Okay, Apfeltasche. Pass auf, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hier vorne links rum ist, war zumindest immer ein McDonald's. Mhm. So, pass auf, hier nur noch links abbiegen und da ist es das, ein M.
Dicker?
Hä?
Dicker? Unfassbar. Yo. Sehe ich da, wow. Ronald McDonald hat sich an seinem eigenen Logo erhängt? What? Dicker, Skandal, yo.
Und ich kann ja auch genau sagen, wo das herkommt.
Was denkst du?
Ja. Friedrichshain ist Bürgeramtgebiet.
Alright.
Da hätten wir gleich drauf kommen können, dass es da auf jeden Fall die geileren Burger gibt. Ich weiß nur nicht, wie das mit der Apfeltasche aussieht. Aber scheiß mal auf Ronald McDonald. Wir düsen rüber zum Bürgeramt, auch nur zwei Kreuzungen weiter.
Alright, let's
go. Hier noch
go.
Schnell gelb. Ja. Mhm. Zap, zap, zap. So. Dann kann ich hier schon mal nach dem Parkplatz gucken.
Bruder, ey, siehst du die Leute da vor dem Laden, ey?
Was
geht denn ab? Die schauen zu uns, die schauen durch unsere getönten Scheiben durch, Bro. Warum das denn?
Oh Mann, Digga, warte mal, was ist heute für ein Tag?
Mittwoch.
Digga, also pass auf. Heute ist einfach mein Jubiläum.
Ah, 25 Jahre Diebo.
25 plus ein Jahre.
Okay.
Ja, also, das ist schon sehr wichtig. Mhm. 25 plus ein Jahre Diebo und, Alter, wie konnte ich... Pass auf, ich habe so viel zu tun, dass ich da jetzt
sollen wir denn da jetzt in Ruhe essen gehen? Was machen wir denn jetzt?
Ich habe einen Plan.
Scheiße.
Ich werde drinnen interviewt. Wir tun einfach so, als wenn wir da mitspielen, bla bla bla. Ich bestelle uns zwei Burger, ja. Die können wir dann schön fratzen. Und jetzt der Masterplan. Das kapern wir einfach für uns und machen da eine Folge Eckfunk. Da muss ich gar nicht so viel über mich reden. Da reden wir ein bisschen über Eckfunk.
Okay.
Ja?
Okay.
Und erklären den Leuten da im Bürgeramt mal, was eigentlich Sache ist, wer den geilsten Podcast macht. So.
Alright, also, geil. Let's go,
hier
Bro.
Geparkt.
Let's
zack,
go,
zack.
Let's go, let's go. Let's
okay.
Go. Ich bin heiß. Yo. Moin, Leute. Moin. Na?
So.
Alles,
hi, Tan.
Alles cool?
Wir sind ein bisschen spät. Das
ja, guck mal, Divo. Burak ist da hinten.
Burak, hi.
TV Straßensound.
Ja, wir kommen rein.
Oh,
er hat uns reingewunken.
Jo, schön, dass ihr da seid, Leute. Warte mal, kann ich mal kurz durch?
Ah, oh, okay.
Hey, Divo, ist das Bushido?
Eduardo, nicht Bushido. Ja. Ich hätte gern... Kannst du uns zwei Burger bringen? Die veganen Diebo-Burger. Die Diebo-Burger.
Diebo-Burger?
Ich bin Diebo. Diebo-Burger.
Du hast deinen eigenen Burger hier?
Ja. Zu Ehre meines Jubiläums. Aber ich bin mir sehr sicher, dass der auf die Karte kommt, weil 25 plus ein Jahre, wer hat das schon zu bieten? Hier nochmal. Burak, kannst du mir vielleicht den Barhocker darüber reichen?
Okay. Setz dich da hinten hin, Digga. Ich setz mich rechts.
Ah, so, geil. Noch eine Spreequelle und dann kann es losgehen. So, also.
Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die hier sind, uns kennen. Wenn nicht, wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf. Ich glaube, es ist immer sehr sinnvoll, was zu erklären, was die Leute eh schon sehen. mein Kollege Eduardo und ich haben einen Podcast, der sich Eckfunk nennt. Der ist jetzt noch nicht öffentlich. Wir nehmen jetzt die fünfte Folge auf. Wir nehmen quasi ein paar Folgen im Voraus auf, um dann... so sagt man schön im Musiker- oder Podcast-Jargon, um dann ordentlich schießen zu können. Und eigentlich bin ich nebenbei Podcaster und früher war ich noch Künstler. Und meinen ersten Song habe ich vor 25 plus einem Jahr veröffentlicht. Und das ist der eigentliche Grund dieses kleinen Get-Togethers. Der Tan, der Chef und der Chevy, der zweite Chef, beziehungsweise sagen die immer andersrum, Chevy hat eigentlich mehr zu sagen als Tan. Die beiden Chefs vom Burgeramt haben gesagt, ey, anlässlich deines Jubiläums, lass uns doch einen Debo-Burger machen. Wir machen deinen Lieblingsburger. Und das ist ein Burger mit fleischlosem Patty und Pommes anstelle von Tomate.
Und Salat. Und dafür können wir schon mal klatschen.
Und ich empfehle jedem, diesen Burger heute zu bestellen, weil wenn er 285.000 Mal bestellt wird, kommt er auf die Karte. Und das heißt, ihr habt alle noch eine Menge zu tun, aber ich zähle auf euch. Und um den Podcast heute ein bisschen interessanter zu gestalten, haben wir es so gemacht, nicht Eduardo und ich interviewen heute jemanden, sondern wir haben jemanden eingeladen, der uns interviewt, der das auch leidenschaftlich macht. Das ist der Burak, der sonst über TV Straßensound seine Videopodcasts veröffentlicht. Vielleicht mal ein kleiner Applaus für den Burak.
Dankeschön, ihr hört mich ja auch jetzt, ne? Wunderbar. Ich muss vorab eine Sache sagen. Hier stehen ganz viele Menschen und hier stehen zwei empfindliche Kameras. Jedes Mal, wenn irgendwer dran kommt und einen irgendwie Wackler macht, muss der oder diejenige eine Runde Pommes ausgeben, würde ich sagen, oder? Für alle. Also,
Tan, 5 Runden Pommes bitte.
Nur zur Info, ja, bitte aufpassen. Ja, danke. Danke erstmal für das schöne Intro. Man wird selten als Moderator so begrüßt und ich fühle mich auch sehr willkommen hier in der Runde. Geht's eigentlich schon los? Sind wir jetzt schon drin quasi?
Wir sind live. Wir nehmen immer schon ab der ersten Sekunde, wenn quasi die Mikrofone offen sind, nehmen wir auf und okay. Entscheiden dann später, ab wo wir dann quasi reinschneiden in den Podcast. Also kann sein, dass das alles jetzt schon dann mit veröffentlicht wird. Es kann aber auch sein, dass wir es wegschneiden und genau ab jetzt anfangen.
Okay, finde ich gut. Also ich muss sagen, es sind außergewöhnliche Bedingungen für mich, aber wahrscheinlich auch für euch, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen in so ruhmreichen Hallen wie hier. Wir können ja mal vielleicht so ein bisschen, um einfach so warm zu werden, da wir hier einen Podcast aufnehmen, unsere Worte mit Bildern malen, obwohl wir ausnahmsweise heute mit Videokameras arbeiten, bin ich trotzdem ein Freund von Bildsprache und mal beschreiben, wo wir sind. Also wir sind umgeben von bunten Plakaten, wir sind im Burgeramt und meine Geschichte zu diesem Laden ist eine ganz besondere. Ich war hier mit 18, ich werde jetzt in wenigen Wochen 30, stand ich vor dem Laden, da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt, hatte mit Berlin noch nichts zu tun, bin aber von dem kleinen Örtchen Hanau, Hanau am Main, hierher gereist, weil ich dort erfahren habe, dass es in Berlin einen Laden gibt, der geile Burger macht und alles dreht sich um Hip-Hop. Habe ich den weiten Weg hierher genommen, habe keinen Platz bekommen in dem Restaurant, weil alles voll war.
Bist wieder nach Hause.
Bin fast nach Hause, habe mir noch einen Burger geholt und habe mich gleich verliebt und dachte mir, oh mein Gott, das ist einfach unfassbar. Und die Liebe zu Hip-Hop und zu gutem Essen ist auf jeden Fall beständig geblieben. Wie ist es mit euch, Eduardo? Verbindest du irgendwas mit diesem Laden? Verbindest du irgendwas mit der Kultur hier? Ob es Hip-Hop ist, ob es Burger sind, die ja auch irgendwo was mit Hip-Hop zu tun hat.
Oder ich habe eine relativ ähnliche Story, nicht zum Burgeramt, aber ich komme übrigens aus Schweinfurt am Main. Also wir teilen auf jeden Fall uns den gleichen Fluss, Digga. Represent, Jungs. Auf jeden Fall bin ich auch als 16-Jähriger hier hingereist und wollte alles irgendwie, was mit Hip-Hop zu tun hatte, aufsaugen und habe mir so die Nase platt gedrückt an Universal Music. Damals habe ich aber noch nicht von Burgeramt gehört. Das kam tatsächlich erst, ich weiß nicht, ob es durch Debo kam. Ich glaube, ich war teilweise hier schon vorher als Gast und fand es mega geil mit den ganzen Plakaten und so. Und ich habe mir gedacht, boah, scheiße, ey. Das ist genau mein Laden, so, weißt du, weil hier läuft auch, sag ich mal, die alten Hip-Hop-Klassiker, ne? Und dann, als ich angefangen habe, mit Debo zusammenzuarbeiten, vor 4, 5 Jahren fast schon, hieß es dann, ja klar, ey, also Burgeramt kenne ich in- und auswendig, so, ne? Und damit hat sich ein bisschen die Connection etabliert, richtig?
Wunderbar. Das heißt, wir haben schon mal was gemeinsam. Wie ist es mit dir, Danny?
Ja, also als erstes frage ich mich, wer von euch beiden hat denn, wenn er in den Main gesprungen ist, sozusagen immer das Risiko eingegangen, dass der andere oberhalb von dem anderen, wenn er in den Main gepinkelt haben sollte, dass man dann in den dreckigen Main springt?
Oder der Main, der fließt von West nach Ost. Also wenn er in den Main gepisst hat, dann habe ich es abbekommen auf jeden Fall.
Ja, 100%, weil wir haben oft in den Main gepisst. Okay. Jetzt ist es raus.
Also das meine Geschichte mit dem Bürgeramt ist die, dass wir im Grunde genommen ganz am Anfang, als wir Wolfpack gegründet haben, 2008, wurde auch das Bürgeramt gegründet. Und das war so eine quasi allgemeine Bewegung, dass Leute, die bei uns gesigned haben, als Künstler irgendwie in Friedrichshain gewohnt haben. Es war damals noch ziemlich günstig, hier so zu wohnen. Und die sind immer zum Essen irgendwie in diesen Laden, der Bürgeramt heißt. Und ich bin dann halt mitgegangen. Und irgendwann hat sich dann der Tan, einer der beiden Chefs, mal zu einem Tisch dazugesetzt, an einen der Tische, wo wir waren, und hat mit uns gequatscht. Ich glaube, es war damals sogar irgendwie mit Raff oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber einer der ersten Künstler, die bei Wolfpack waren. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und sind haben gemerkt, wir haben alle irgendwie dieselbe Einstellung zu Hip-Hop, zu Musik, zu der Stadt Berlin. Und das hat so gut gepasst, dass sich die Wege dann in der Zukunft immer wieder gekreuzt haben, parallel verliefen und eine große Freundschaft daraus entstanden ist.
Schön, schöne Geschichte.
Ja. Nicht so, sag ich mal, außergewöhnlich wie eure Geschichten, aber...
Aber schön.
Ich hatte natürlich die Chance, durch die Nähe von meinem Office zum Bürgeramt oder so, halt wirklich sehr, sehr regelmäßig hier zu sein. Und wenn man so den Weg gemeinsam geht und bestimmte Dinge, die jetzt irgendwie generell auch irgendwie in den Medien besprochen werden, sei es jetzt Hip-Hop, aber es kann auch ein anderes Thema sein, wenn man sich dann immer irgendwie miteinander austauscht und dann merkt, okay, der Tan hat eine Meinung, ich habe eine Meinung, Chevy hat eine Meinung und ich weiß nicht, das fühlt sich hier irgendwie ein bisschen wie ein Stück zu Hause an. Also nochmal ganz anders als Berlin prinzipiell, sondern... hier fühlt es sich noch mal ein bisschen mehr nach zu Hause an. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich natürlich hier schon oft einen Burger habe ausgegeben bekommen und dann komme ich natürlich doppelt gerne.
Das muss man sagen. Also an dieser Stelle vorab bitte schon mal einen kräftigen Applaus für unsere Gastgeber heute, das Burgeramt. Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Danke für den geilen Burger. Danke für alles Schöne, das es euch gibt.
Man muss auch gleichzeitig dazu sagen, dass unsere Probefolge im Podcast mit Tan war. Der absolute Bürgeramt, Babo.
Ja, auf dich warte ich auch noch in meinem Podcast. Ja, es gibt kein Entkommen. Wir kennen uns ja schon aus einem, wie ich finde, sehr interessanten Gespräch auf TV Straßensound. Muss ein bisschen Eigenwerbung machen. Und ich hätte niemals gedacht, dass das die 100.000-Marke knackt, weil ich ehrlich gesagt nicht irgendwie pessimistisch da rangegangen bin, sondern mir gedacht habe, ey, weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, das schauen sich nicht so viele an. Als ich dann gesehen habe, ey, deine Geschichte war so interessant, dass es sich 100.000 Menschen angeguckt haben nach den Klickzahlen, habe ich mir tatsächlich zur Vorbereitung für diesen heutigen Tag diesen Podcast auch nochmal angeschaut. Okay. Boah, muss ich sagen, verzeiht mir den hässlichen Pullover, den ich da anhatte. Aber was auf jeden Fall aufgefallen ist, dass du eine sehr, sehr bewegende Geschichte hast, gerade auch in Rap-Deutschland. Ja, und ich für mich wusste das damals schon. Ich weiß aber nicht, ob wir alle hier, wie wir hier sitzen, eigentlich ganz genau wissen, warum du es überhaupt 25 oder 26 Jahre in dieser Szene ausgehalten hast. Warum du eigentlich fast 30 Jahre, wenn man so will, ein Teil von dem Ganzen bist. Warum du nicht aufgehört hast oder weggegangen bist. Und ich würde mich freuen, wenn wir zu Ehren deiner da noch mal ein bisschen reintauchen könnten.
Ja, klar, gerne.
Und im Anschluss natürlich auch ein bisschen über euch und euren Podcast sprechen und so. Und dass wir das vielleicht ein bisschen kombinieren. Bisschen eure Podcast-Geschichte, bisschen deine persönliche Geschichte, weil ich sie einfach sehr beeindruckend finde. Und wir können ja mal abtauchen in eine Zeit, wo ich persönlich noch ein kleines Kind war, wo Danny schon unterwegs war in den Berliner Untergründen, was zumindest Deutschrap angeht. Und in einer Zeit, wo Internet noch keine große Rolle war, wo Telefone noch keine große Rolle waren. Ja, verstehe mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass du alt bist, sondern einfach nur,
schon
lange dabei. Du bist lange dabei, du hast Sachen erforscht. Möchtest du uns noch mal kurz einen Einblick geben, so, wo deine Reise persönlich anfing?
Oh, ja, das also, ich kann jetzt wirklich sehr, sehr weit ausholen, aber im Prinzip ist es so, ich habe in dem kleinen Örtchen Northeim in Südniedersachsen mit Freunden zusammen Musik gemacht. Übrigens sind auch Leute hier, die mich aus Northeim noch kennen. Das finde ich total krass, dass Leute gekommen sind. Die wohnen jetzt vielleicht auch in Berlin. Aber trotzdem, dass man sozusagen hier den Bogen so spannen kann zwischen, wo es angefangen hat. Und da waren diese Menschen, auch noch sehr jung. Teilweise, ich habe als Basketballtrainer gearbeitet, zum Beispiel eine Spielerin hier, die damals als Kiddie Basketball gezockt hat in Northeim. Aber nichtsdestotrotz, ich habe halt nebenbei immer Musik gemacht und ich hatte mit anderen Leuten aus Osnabrück zusammen Musikvertrieb gegründet, weil es gab keinen Deutschrap-Underground-Vertrieb. Also es gab Künstler wie die Fantastischen Vier und so weiter, die haben bei den Major-Labels einen Vertrag bekommen, aber der ganze Underground konnte sich nicht vertreiben. Und wir haben gesagt, okay, ey, das muss man doch irgendwie hinkriegen, dass man das selber machen kann. Und haben es dann einfach gemacht, ganz blauäugig. Und haben dann per E-Mail oder auch irgendwie über Postadressen, die wir damals noch rausgesucht haben, Künstler angeschrieben, von denen wir wussten, dass die Musik machen. Und haben gesagt, ey, wollt ihr bei uns eure Musik vertreiben? Und da war dann auch Bushido damals dabei. Und der Vertrieb, den gibt's heute noch, der heißt Distri. Und so habe ich ganz viele Künstler damals kennengelernt. Und mit Bushido ist eine relativ innige Freundschaft entstanden. Er hatte damals mit anderen Künstlern, mit Orgasmus, Hengst, Flair, so diese Idee, Isle of Money Records, eine eigene Plattenfirma zu gründen. Da habe ich mich dann auch irgendwie involviert und habe mit den Jungs diese Plattenfirma gegründet, etabliert. Und das waren so die ersten 2-3 Jahre. Und dann hat Bushido einen Vertrag bei Aggo Berlin bekommen. Ich habe zwischendurch noch mal ein bisschen studiert. Und 2004, als er dann von Aggro wieder weg ist und bei Universal Music unterschrieben hat, hat er sich nochmal gemeldet und meinte, ey, wir wollten ja damals ein eigenes Label aufziehen, hast noch Bock? Und er hat sich irgendwie, ich glaube, so Ende Juli 2004 gemeldet und am 18.08.2004 bin ich schon nach Berlin umgezogen. Also ich war so gesehen heiß wie Frittenfett auf diese Chance. So, ne? Und also um es im Bürgeramtsjargon auszudrücken. Und ab da haben es, glaube ich, viele Leute mitgekriegt. Ja? Also Bushido, er ist gut, der Junge. Wir haben Shakusa gesigned, wir haben Saad gesigned, wir haben Echo gesigned und so und haben dann quasi Deutschrap-Geschichte geschrieben. Und 2008 habe ich dann mein jetziges Label Wolfpack nebenbei gegründet, weil ich dachte, falls mal irgendwas passiert oder so, dann hast du nochmal so ein zweites Standbein. Und da habe ich dann irgendwie durch viele glückliche Zufälle VÖs von Casey Rebel, PA Sports, Raf Camora, Nazar, Vega und ganz vielen auch heute super etablierten Deutschrap-Artists gemacht. Und manchmal braucht man ein bisschen Glück. Ich habe aber auch hart dafür gearbeitet, viel Durchhaltevermögen und das ist so die Geschichte. 2013 bin ich aus Erzgutter Junge raus, seitdem mache ich nur noch Wolfpack und in den letzten 2 Jahren für den Schweizer Musikvertrieb noch als Head of A&R, also das ist sozusagen ein bisschen klassische Musikbusiness-Arbeit, die jetzt nicht so außergewöhnlich ist, aber da entwickelt man sich dann vielleicht irgendwann immerhin, wenn man älter wird. So, ne?
Eduardo, wenn du dem Mann zuhörst, was der alles erzählt hat, ne? EGJ, Bushido, Echo Fresh, Casey, PA, Raf Camora, all diese Namen, das sind ja heute alles Superstars, ja, in unserer Szene, alles bekannte Menschen und außerhalb der Szene genauso bekannt mittlerweile. Was macht das mit dir, wenn du das hörst und nostalgisch in eine Zeit versetzt, wo du vielleicht noch nicht neben Danny sitzt in einem Podcast, den ihr zusammen macht, sondern vielleicht auch eher aus einer Fanperspektive zuschaust?
Ehrlich gesagt, gar nichts. Weil ich glaube, ich habe angefangen im Musikbusiness zu arbeiten, weil ich irgendwie diese Gabe habe, mich von Stars und Star-Auras überhaupt nicht beeindrucken zu lassen. Also ganz im Gegenteil, ich tendiere eher dazu, wenn ich denjenigen dann live sehe, zu sagen, ach, guck mal, das ist doch eigentlich auch nur ein Homie, ne, oder eine Schwester und, also kochen alle nur mit Wasser, so, ne. Aber was ich beeindruckend finde bei Debo, das ist diese absolut menschliche, natürliche Art, die er an den Tag legt. Also ihr könnt euch das so vorstellen, Danny ist genau so, wie er sich jetzt gerade gibt, wie wir ihn alle kennen, Burak, wie du ihn kennst. Er ist einfach 24/7 ganz genau so und ein unglaublicher Mensch. Also ganz im Gegenteil, die Musik und das, was er gemacht hat in der Musikgeschichte, in der Deutschrap-Geschichte, das ist verglichen mit der Person Debo, ehrlich gesagt, Nebensache. Und er hat mich auch zu einem besseren Menschen gemacht, genauso wie jeder, der mit ihm arbeitet und eng an ihm ist. Das muss ich mal wirklich
an dieser Stelle mal großes Kompliment sagen. Ne? Du weißt ja.
Dankeschön, Digga.
Also schön hätte man es nicht ausdrücken können. Natürlich widerlegst du ja so ein bisschen deine erste Aussage damit, dass du, sag ich mal, gewisse Menschen oder Stars oder Artists abblitzen lässt, dass du kalt bist. Und Debo aber offensichtlich deine Liebe gestehen kannst und zugeben kannst, dass er vielleicht was mit dir gemacht hat. Ja. Offensichtlich hast du da auch einen warmen Kern in dir. Darf ich fragen, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Also damals habe ich bei Universal Chapter One noch gearbeitet und ich habe auch meine Runden gedreht zum Musikbusiness in den letzten 10 Jahren, würde ich jetzt sagen. So. Ich habe mit 18, 19 angefangen. Da bin ich bei der Juice in die Redaktion reingestürmt und habe mich beschwert, dass sie nicht auf meine Bewerbung reagiert haben.
Der Klassiker.
Die war auch, schlecht gerappt. Und so ging das los. Ne? Und damals hatte mir Ingo Heinzmann, unser gemeinsamer Homie, einen Posten als
A&R. Ingo, bester Mann.
Ingo, bester. Einen Posten angeboten bei Universal Music Publishing und hat in einem Vorstellungsgespräch relativ schnell gemerkt, dass ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe. Und dann hat er gesagt, der Junge hat Talent. Aber der braucht noch die ein oder andere Runde im Business und dafür gibt's nur einen Mann, das ist Debo und der sucht gerade jemanden. Und so wurden wir aneinander vorgestellt. Ich bin vorbeigeschlappt so. Und dann im Prinzip hast du auch schon im Vorstellungsgespräch gesagt, ich habe mich eigentlich schon entschieden. War so, ne?
Also das Ding ist, wenn so jemand wie Ingo, den ich sehr schätze, mir jemand empfiehlt, dann ist das quasi schon safe, dass ich sage, alles klar, ich probiere das mit der Person aus. Aber ich habe generell so die Einstellung, wenn Leute, also wir bilden auch unheimlich viele Praktikanten aus und egal, wer jetzt irgendwie sich bei uns bewirbt, ich hasse das, so eine Bewerbungsmappe durchzulesen, sondern ich muss den Leuten irgendwie in die Augen gucken, ich stelle 2, 3 Fragen und dann weiß ich schon, okay, ist ein cooler Mensch oder nicht. Und wenn es ein cooler Mensch ist, dann muss ich nur noch irgendwie über die Probezeit checken, ob sich dieser Mensch für das Business, was wir machen, begeistern kann. Und wenn ja, dann ist es eigentlich immer safe, dass daraus irgendwie ein guter Teil des Labels Wolfpack oder was auch immer dann irgendwie in der Zusammenarbeit gerade angesagt ist, wird. Das ist so das habe ich auch mit Eduardo so gemacht. Also ich habe mich mit ihm hingesetzt, habe nur noch mal kurz gecheckt, ob das, was Ingo mir gesagt hat, ob das stimmt. Und das war so. Mich hat überhaupt nicht interessiert, ob der Ahnung hat, ob der irgendwelche...
Das interessiert ihn auch heute nicht.
Genau, ja. Also wir haben ständig das Problem, dass wir bei Partnern, mit denen wir arbeiten, immer gesagt bekommen, ja, jetzt wird dieses Programm benutzt oder dies oder jenes und die Software und so müssen die Daten angeliefert werden und so. Das ist mir... Also ich verstehe diese ganze Systematik nicht. Es klappt immer alles, wenn du ein cooler Mensch bist, kommunikativ, wenn du wo anrufen kannst und wenn du eine E-Mail schreiben kannst. Das reicht eigentlich, um erfolgreich zu sein. Und das kriegt jeder hin. Deshalb achte ich auf sowas nicht. Weißt du, so, mir ist scheißegal, was du für Noten hast und so. Wenn du dich cool artikulieren kannst, wenn du ein kommunikativer Mensch bist, wenn du soziale Skills hast, dann bist du in meinem Team gut aufgehoben.
Du hast ja jetzt eine gewisse Schule auch durchlebt, Danny, bei EGJ. Du hast das Ding mit aufgebaut, du hast dein eigenes Label aufgebaut, du hast ganz, ganz, ganz viel gelernt über Menschen, wie man mit verschiedenen Charakteren umgehen kann. Ne? Diese Zeit, die du bei EGJ warst, diese ganze Zeit, wo alles noch fern schien, wo der Erfolg noch nicht absehbar war, was alles vielleicht auch noch ein Risiko war. Was würdest du sagen, hast du aus dieser Zeit für dich am meisten mitgenommen, dass du heute sagen kannst, die Bewerbung ist mir scheißegal. Ich habe so eine gute Menschenkenntnis. Ja. Ist es vielleicht die Menschenkenntnis? Hattest du irgendwelche Challenges, die du durchleben musstest in deinen Jahren, dass du heute dich hinsetzen kannst und sagen kannst, hey, ich bin relativ bewusst, was ich mache. Wie kam das?
Also ich habe in meiner Jugend und auch als ich ein junger Erwachsener war, auch sehr erfolgreich als Basketballtrainer gearbeitet. Und das ist ja dann auch immer eine Herausforderung, Leute zu beobachten und zu checken, was sind so deren Talente und wie kann man die Talente fördern. Und das ist irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist für mich dann halt auch immer eine Challenge, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten will, dass ich dann gucke, was sind die Talente von den Leuten. Ich glaube, was viele überrascht ist, dass ich die nicht an einen Tisch setze und sage, guck mal, das, das und das hast du zu tun. Und ich checke dann heute Abend oder morgen früh, ob das alles erledigt ist, sondern ich sage halt so, mach dir halt mal Gedanken, wie du konstruktiv und produktiv irgendwie der Firma was Gutes tun kannst. Und dann kristallisiert sich sehr schnell heraus, worauf die Leute Bock haben. Und dann merken die auch selber, was die gut können und was die nicht können. Und das ist eigentlich die Magie. Und genauso war es als Basketballtrainer. Also den Leuten immer zu sagen, du hast da und da zu stehen und das zu machen und so den Ball zu werfen, hat nie funktioniert. Aber zu sagen, nimm noch mal den Ball, daddel mal ein bisschen rum und guck mal, was du gut kannst. Und dann überlegen wir, wie das der Mannschaft hilft. Das hat halt immer den Erfolg gebracht.
Und was würdest du sagen, Eduardo, was sind Dinge, die du gut kannst und Dinge, wo du sagen würdest, ist nicht so mein Ding? Aus dem Bauch jetzt.
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt, weil bis dato war ich der Überzeugung, gut kommunizieren zu können. Aber dann habe ich die ersten Podcast-Folgen gehört und ich fand es grauenhaft. Aber ich glaube, das ist normal. Jeder, der seine erste Voicemail aufnimmt, findet sich furchtbar. Also von daher, da wachsen wir rein in die Sache. Aber normalerweise Kommunikation und vielleicht auch das große Ganze im Blick haben. Weil während Danny, so würde ich das sagen, wirklich alles abhasselt an vorderster Front, was irgendwie geht, versuche ich irgendwie hintendran für uns beide und für uns ganz Wolfpack und für alle Leute, die mit uns arbeiten, einen gewissen Überblick zu behalten. Und zumindest dahin möchte ich mich entwickeln, sodass auch in gewisser Weise mit dem ganzen Stress, den Musikindustrie und als Funktionär in der Musikindustrie, den man hat, diese ganze Kommunikation, du weißt, wie es ist. Es ist ein ständiges Gelaber mit 100.000 von Leuten. Viele Sachen davon, die auch effektiv kein Geld bringen. Da ist es eine Kunst, in gewisser Weise sich zu entstressen und einen gewissen Überblick zu bewahren. Na? Und Handy flimmert, Kommunikationswege sind kurz, man konsumiert Social Media, man findet auf Social Media statt, da versuche ich mich so gut wie möglich rauszuziehen und so gut wie möglich nicht in Erscheinung zu treten, um mich in gewisser Weise zu entstressen und irgendwie das Große und Ganze im Blick zu behalten.
Ja. Jetzt ist es aber doch so gekommen, dass ihr dachtet, komm, wir machen mal einen Podcast gemeinsam. Das hilft bestimmt beim Social Media aus dem Weg gehen. Oder wie kam die Idee?
Also, ey, Bruder, du musst mir übrigens noch das Passwort geben zu unserem Instagram-Account. Ja, also so viel dazu.
Ja, ja, keine Ahnung. Frag dich mal, warum du es bisher noch nicht bekommen hast.
Genau. Er wusste, ich mache sowieso nichts. Also von daher, ich hasse das. Ich habe auch vorhin erst über Slack die App abgeflucht ohne Ende. Ich habe immer so meine 5 Minuten, da werde ich wieder ganz Italiener.
Ja.
Ne? Und Dibo ist auch jemand, der das gut aushält. Also deswegen.
Der Temperamentvolle und der Mensch, der gut mit Temperament umgehen kann. Ja?
So kann man das sagen, ja.
Wunderbar.
Ja, ich habe in meiner Vergangenheit mir ein dickes Fell aneignen müssen. So,
kann,
ne?
Man wohl also, sagen.
Ja. Ich habe mit einigen schwierigen Charakteren zusammengearbeitet und dann lernst du halt irgendwie wegzuhören, wenn jemand das nicht irgendwie an dich adressiert und irgendwo rumschreit oder einen Stuhl durchs Büro schmeißt, so, weißt du, dann sagst du halt so, ja, das passiert halt manchmal. Und wenn du halt selber angekackt wirst, dann hörst du dir das halt an und lässt die Leute halt erstmal sich ein bisschen austoben und dann, wenn so ein bisschen diese emotionale Erschöpfung einsetzt, dann kannst du halt sagen so, okay, jetzt kann ich ansetzen und kann so ein bisschen mit dem quatschen und versuchen, konstruktiv irgendwie einzuwirken. Übrigens, was Eduardo selber jetzt gar nicht nochmal gesagt hat, was ich aber finde, was ihn auszeichnet, ist, dass er ist eigentlich der Inbegriff für Kosmopolit. Ja, also okay. Eduardo beherrscht wie viele Sprachen? 5?
5.
5 Sprachen, wow. Beherrscht er.
Meine spanischsprachige Freundin sitzt hinten und wird mir jetzt auf jeden Fall sagen, dass ich kein Spanisch kann. Okay. 4,5.
Ja. Die wären?
Alles Römische und Deutsch.
Okay.
Ja, so ja, kann man das sagen.
Das versteht doch keiner.
Spanisch,
ich
Portugiesisch.
Sagen, komm, hör mal anzugeben, Bruder. Erzähl.
Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Englisch. Französisch habe ich umklammert. Wenn ich es lese, verstehe ich es. Aber genau, also sollte es ein Business Case geben, würde ich auch Französisch lernen.
Wahnsinn.
Und genau so denkt er halt auch. Ne? Also während mein Denken, jetzt sag ich mal so typisch Allmann-mäßig, von West-Berlin bis maximal Lichtenberg geht, so ja, ist Eduardo halt irgendwie, also der macht sich halt Gedanken, wie würde man in Brasilien damit umgehen oder ja, was würde jetzt jemand in Japan so irgendwie, wie würde der dieses Problem angehen? Und da kommen wir natürlich zu zwei sehr konträren Punkten, die wir dann aber sehr gekonnt miteinander verbinden und so, glaube ich, eine unheimlich große gemeinsame Stärke entwickelt haben.
Ja, stimmt.
Ihr berichtet von einem Corner oder verschiedenen Ecken. Ihr berichtet auf jeden Fall von einer Gegend oder möglicherweise aus Geschichten. Man weiß es nicht, es gibt noch keine Folge. Es waren jetzt einfach nur mal ein Ratespiel. Ich weiß aber, dass ihr einen Podcast gemacht habt und ich gehe stark davon aus, dass ihr euch in irgendeiner Form ergänzen wird. Was ist eure Rolle in diesem Podcast? Erklärt mir es mal. Wer ist hier für was verantwortlich und worum geht es überhaupt? Und vor allem, warum jetzt ein Podcast? Und die Frage geht auch ein bisschen an Danny nach 26 Jahren Rap-Karriere. Aber fangen wir mal von vorne an.
Also, wir dachten, es gibt noch nicht genug Podcasts, so viel wie rauskommen. Und es gibt noch Platz. Nee, wir haben die Idee seit 4 Jahren und wir sagen uns die ganze Zeit im Büro bei dem ganzen Stress, den wir haben, ey Digga, jetzt müssen wir aber auch endlich mal den Podcast machen. Und irgendwann haben wir halt auf den Tisch gehauen, haben wir auch mehrmals gemacht und gesagt, okay, jetzt machen wir den. Das liegt einfach daran, dass wir eigentlich unglaublich gut harmonieren und mit sehr, sehr vielen interessanten Menschen aus der ganzen deutschen Medienlandschaft im Prinzip uns treffen, uns unterhalten, uns austauschen und sagen, ey, es kommt eigentlich so viel Interessantes bei rum. Und wir auch natürlich über einen breiten Horizont reden. Ne? Also wir reden natürlich nicht nur über Straight Business, sondern wir reden auch über diverse Kulturen, die wir beide kennen. Ne? Also ich bin jetzt mehrfach kulturell veranlagt, Danny aber auch, weil er mit im Laufe seiner Karriere, seiner Freundschaften auch mit sehr vielen verschiedenen Kulturen zu tun hatte. Ne? Und dadurch haben wir einfach einen relativ großen Erfahrungsschatz angesammelt, den wir irgendwie auch teilen möchten. So, ne? Eckfunk heißt Eckfunk, weil wir das Gegenteil vom Rundfunk sein möchten. Gut, dass es kein Phrasenschwein hier auf dem Tisch gibt. Und genau, und letzten Endes haben wir uns dazu entschlossen, diesen Podcast zu machen, ne, Thibo?
Ja, und der Untertitel ist Autenz vom Corner. Autenz ist sozusagen das Wort, was wir in den Duden bringen wollen, weil niemand das Wort Authentizität aussprechen kann, ja? Deshalb haben wir gesagt, okay, das muss in Zukunft Autenz heißen. Und die Idee des Podcasts ist deshalb konkret geworden, weil ich mir immer die Einheit gebe und auf meinem Instagram-Kanal meinen Followern versuche, die Welt zu erklären, weil es mich einfach komplett irre macht, wie dumm manche Menschen einfach irgendwie bestimmte Dinge wahrnehmen. Und ich versuche sozusagen, wie so ein großer Papa, die Nachrichten zu filtern, von denen ich glaube, das ist wichtig, dass man da mal einen Blick drauf wirft. Ich versuche es auch möglichst unkommentiert zu lassen, aber man merkt schon, was meine persönliche Meinung auch ist. Und das poste ich in meiner Story jeden Tag, immer irgendwie 30 bis, keine Ahnung, 40 Story-Slides und habe viel mitzuteilen. Und dann ist es dazu gekommen, dass die Leute das cool finden und sich dafür begeistern können und dann auch gesagt haben, Alter, du gibst mir über diese Story so viele Ansatzpunkte für Informationen, da würde ich gerne mehr zu wissen. Und dann dachten wir so, okay, wir wollten eh immer schon einen Podcast machen, dann machen wir das jetzt so, dass wir zu den Themen, die wir interessant finden, die wir kommunizieren würden, die ich in meiner Story kommunizieren würde, laden wir dann einfach mal Experten ein, weil wir sind in der Lage, über unser Netzwerk Leute zu erreichen, die jetzt vielleicht 0815 Burger, sag ich schon, 0815, 0815
mit, Tante, ging an dich.
0815 Mitbürger vielleicht nicht so einfach erreichen kann oder wo halt jemand, der jetzt so vielleicht nicht so eine Historie hat wie Eduardo und ich, auch als Gastgeber vielleicht am Anfang nicht so ernst genommen wird. Und diesen Luxus haben wir halt und dachten, okay, dann nutzen wir das jetzt auch mal aus. Und wir machen auch keinen Videopodcast, sondern einen ganz klassischen Audio-Podcast, weil wir am Anfang auch den Aufwand einigermaßen gering halten wollen. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie kriegen wir das auch in unserem Alltag unter, denn für uns ist das nur in Anführungszeichen erstmal ein Hobby. Das, was unser Job ist und was unsere Leidenschaft ist, bleibt ja nach wie vor die Arbeit als Management, Musiklabel, Musikverlag und was alles dazugehört.
Ich habe dich mal gefragt, hey, Thema Instagram, Social Media, was hältst du davon? Wie ist denn das bei dir? Und du sagtest, ich finde es schade, dass gerade so viele Kinder und Jugendliche ihre Zeit verschwenden in dem ganzen Kram. Ich würde mir wünschen, dass sie etwas tun, was Sinn macht.
Ja. Oder da sprichst du was an, Digga.
Das war eine Aussage, die du getroffen hast. Und jetzt mal die Gegenfrage. Warum dieser Podcast und welchen Sinn verfolgt ihr damit?
Willst du?
Nee, mach du erst mal. Aber also ich muss mich bei dem Thema zurückhalten.
Ja, okay. Also Eduardo ist sowieso jemand, der das quasi im Grunde genommen nur mitmacht, weil wir neben uns beiden haben wir noch Leute aus einer Firma, die nennt sich We Are Producers und die sorgen für ganz viel Abnahme von Arbeit, die so ein Podcast eigentlich machen würde. Und Eduardo würde nicht mitmachen, wenn wir diesen Luxus nicht hätten. Er würde nämlich am liebsten sein Handy so selten wie möglich benutzen. Und ehrlich gesagt geht's mir auch so. Aber ich habe halt gleichzeitig auch diesen Drang, die Welt um mich herum möglichst so zu gestalten, dass ich als Zentrum meines eigenen Universums mich so wohl wie möglich fühle. Und ich kann es nicht ertragen, wenn Leute halt einfach unreflektiert mir bestimmte Dinge, die sie irgendwo so mitbekommen haben, ja, dass sie mir die an den Kopf werfen und so weiter. Und dann muss ich so ein bisschen als der Teacher, der KRS-One der Instagram-Story-Welt, muss ich dann sozusagen die Message spreaden und versuche da so ein bisschen, obwohl es mich auch anstrengt, diese Information zu teilen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt an Eduardo abgebe, dass er genau das sagen wird, was ich im Kopf habe, aber ich überlasse ihm das zu sagen, was jetzt sozusagen die Kehrseite ist der Medaille und was quasi auch unseren eigenen Podcast in Anführungszeichen ein bisschen in Frage stellt und wir uns aber trotzdem erlauben, ihn weiterzumachen.
Bitte, ich lausche deinen Lippen.
Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? Aber also ich versuche mich so gut es geht von Handy allgemein, aber vor allem von Social Media fernzuhalten. Weil, und das geht immer weiter, also ich werde immer extremer, weil ich sehe, dass ganz, ganz viele Leute nicht so richtig, also man denkt grundsätzlich nicht mehr so richtig nach, ne? Also diese 3, 4 Minuten, 5 Minuten Leerlauf, die du hast, um auf die U-Bahn zu warten, um auf irgendwas zu warten, die nutzt du nicht, um geradeaus zu glotzen, um einfach mal nicht zu denken. Leute kennen das auch teilweise durch Meditation, einfach mal nichts machen, aber man muss nicht mal zwingend meditieren, sondern im Prinzip kann man das so vergleichen, wie wenn man was gegessen hat, ne, einen leckeren Debo-Burger bei Burgeramt zum Beispiel, dann kannst du nicht direkt danach rennen gehen oder Sport machen. Dann wirst du dich wahrscheinlich übergeben, du würdest einen Magenverschluss kriegen, dir wird es ziemlich schlecht gehen. Und genauso ist es ehrlich gesagt auch am Abend mit einem vollen Tag, wo du sehr viele Sachen gemacht hast und sehr viele Einflüsse gehabt hast. Was machst du? Du kommst nach Hause, du legst dich aufs Bett und schaust direkt aufs Handy und glotzt, ziehst dir einfach eine halbe Stunde lang irgendwie Instagram, TikTok oder was weiß ich rein. Du verdaust überhaupt nicht, was am Tag so gelaufen ist. Und du gehst überhaupt nicht kreativ mit deiner Zeit um. Es ist ja in Ordnung, dass du keine Musik machst oder vielleicht nicht künstlerisch tätig bist. Das heißt nicht, dass man nicht kreativ mit seiner Zeit umgeht. Das heißt einfach, mal einen gewissen Leerlauf zu schalten und zu sagen, ey, was wollte ich denn eigentlich schon immer mal machen? Aber ich sehe, dass immer mehr Leute immer mehr irgendwelche Dinge verpassen, weil sie die Gelegenheit nicht nutzen, wo Gedanken wieder aufkommen aus einem raus, ne? Und sag, ey, stimmt, das wollte ich schon immer mal machen so und das dann umsetzen, sondern im Prinzip jede freie Minute, wo sie eigentlich nachdenken könnten oder auch einfach mal gar nichts machen könnten, wortwörtlich gar nichts machen könnten, damit vergeuden, irgendwelche lustigen Videos zu glotzen.
Okay, wir sind ja glücklich gerade in der Situation, um das mal kurz zu prüfen. Ganz kurz mal Aufmerksamkeit, das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Alle Leute, die gerade zugehört haben, alle mal bitte die Hand heben, die der Meinung sind, sie verschwenden in Anführungszeichen ihre Zeit, weil sie mit Social Media verbringen oder zu oft zu lange am Handy hocken. Was soll ich sagen? Du hast recht, Bruder.
Es sind ziemlich viel. Und gleichzeitig muss ich noch dazu sagen, ich finde, also im Jahr, übers Jahr verteilt, lebe ich in verschiedenen kulturellen Kontexten. Ich lebe hier in Deutschland, in Berlin. Ich lebe zum Teil in Schweinfurt, bei meiner Familie, bei meinen alten Freunden. Ich lebe zum Teil in Italien bei meiner Familie. Ich lebe zum Teil auf Sardinien bei meiner neuen Familie.
Oder und bei dem Jet Set Life hätte ich auch keine Zeit fürs Handy.
Oder genau, richtig. Und, und ich lebe noch in Brasilien. Und zwar jeden Januar, mindestens einen Monat, meistens sogar eineinhalb.
Danny, lügt er uns gerade alle an oder ist das wirklich so?
Nee, das ist so.
Ja, das ist so?
Ja, genau.
Oder deswegen bist du auch so braun, sag mal.
Ja, genau so ist es. Ich bin gestern aus Italien gekommen tatsächlich.
Ah, okay.
Aber genau, richtig. Also lange Rede, kurzer Sinn. In Brasilien, ne? Also wenn du in die großen Städte gehst, Sao Paulo, Rio de Janeiro, da ist die Seuche ungefähr die gleiche wie hier. Aber ich bin in Bahia, das ist ein sehr ursprüngliches Brasilien. Ne? Das ist im Prinzip das Image Brasilien. Das ist Karneval, das ist Capoeira, das sind Kokospalmen. Ne? Das ist dieses Brasilien, was wir immer im Kopf haben. Und da kenne ich viele Ecken, in denen ein gewisses analoges Leben stattfindet, indem man früh morgens im Prinzip aus dem Haus geht und guckt, was passiert. Und da gibt es einen gewissen Humanismus, eine gewisse Menschlichkeit, die ich so seit Jahrzehnten vergessen habe und nicht mehr erlebt habe. Und das ist letzten Endes immer Quelle meiner Inspiration, hier entgegenzusteuern, weil ich glaube, das ist ein sehr sukzessiver, ein sehr subtiler Prozess, der uns immer wieder, immer mehr vereinnahmt, ohne dass wir das merken. So, angenommen, wir würden jetzt einen Schnitt machen, wie waren wir vor 10, 15 Jahren und wie sind wir heute, dann würden wir sagen, Leute, das ist unhandelbar, der Zustand, in dem wir gerade sind. Aber das hat sich sehr, sehr schleichend entwickelt über die letzten 10, 15 Jahre. Und dadurch haben wir das gar nicht gemerkt, in welchem Zustand wir heute sind.
Das heißt, zwei Menschen aus der Musikindustrie beschäftigen sich unter anderem mit Themen wie politischer Bildung, Achtsamkeit, ne, menschliches Verhalten, ja, und Musik.
So ist ja, es. Musik auch.
Als also, Nebensache.
Uns interessiert natürlich alles. Also wir haben ja schon 4 Folgen für den Podcast aufgenommen. Da haben wir einmal die Co-Produzentin von Berlin Tag und Nacht gehabt. Also da geht's um ganz klassische Medienthemen. Wie funktioniert Fernsehen und was passiert bei so einer komischen Sendung wie Berlin Tag und Nacht. Wir hatten Nico Rittenau zu Gast, der Ernährungswissenschaftler ist und sich mit veganer Ernährung besonders beschäftigt. Das war natürlich super interessant. Wir hatten Steiger und Mosha Hur da, die sich mit ihrem Podcast und ihrem Buch halt gegen die, sag ich jetzt mal, Vorurteile, die man so über Clan-Familien gesammelt hat, ein bisschen engagieren. Und wir hatten Stefan Hitti da, der ein Experte von der GEMA ist. Da geht es dann wieder um Musik, aber auch um das, was dahinter passiert. Und so werden wir das, glaube ich, in Zukunft weiterhin machen, sehr divers halten. Aber wir werden bestimmt auch mal einfach so irgendwie so diese Tratschtanten aus der Musikbranche einladen und einfach mal so ein bisschen eine gute Zeit haben. Es muss nicht immer ein Podcast sein, der educated, sondern es kann auch ein bisschen albern sein. Und was wir dann noch machen, ist, dass wir eine zweite Ebene reinbringen. Wir hören uns im Nachgang unseren eigenen Podcast nochmal an und kommentieren dann bestimmte Stellen nochmal und schneiden das dann nochmal so eine Art Director's Cut rein.
Wie so eine Art Reaction gleich auf euren eigenen
Stuff. Genau, wie so eine Art Reaction, weil wir dieses Verdauen von bestimmten Informationen tatsächlich auch so ein bisschen in den Podcast integrieren wollen, weil man oft, wenn man was hört und im Gespräch ist, schnell reagiert. Man hat dann auch so manchmal so eine Konditionierung, dass man auf bestimmte Dinge so und so antwortet und dann hinterher, wenn man es nochmal anhört, merkt man, es wäre vielleicht ganz gut, nochmal was anderes dazu zu sagen oder es wäre vielleicht sinnvoll, das, was man gesagt hat, wollte man vielleicht anders ausdrücken, das dann nochmal klarzustellen, wie es eigentlich gemeint war. Und man kann sich vielleicht auch über bestimmte Dinge, Versprecher und Pipapo lustig machen. Also das halten wir für spannend und schauen mal, wie das dann am Ende auf die Leute wirkt.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ein gewisser Spirit rüberkommt so. Und das ist lässig sein, na, das ist eine gute Zeit haben und wenn wir abschweifen, sehr, sehr gerne.
Inwiefern spielt Rap, Deutschrap oder vielleicht auch deine eigene Historie eine Rolle in dem Podcast?
In der Akquise der Leute, die wir einladen.
Ja, also ich denke, wenn du wie ich so eine Historie hast und ich habe das große Glück, dass ich vielen Leuten positiv im Gedächtnis geblieben bin, so dass es, glaube ich, leicht fällt, Leute einzuladen. Das ist natürlich schön. Und wir wollen aber jetzt absichtlich nicht, weil wir aus der Deutschrap-Ecke kommen, den Schwerpunkt auf Deutschrap legen. Aber es wird immer der Joker sein, den wir ziehen können, wenn wir doch mal irgendwie zu irgendeinem Thema jemanden brauchen, der besonders, keine Ahnung, kontrovers ist, der besonders unterhaltsam ist oder so. Dann wird es wahrscheinlich eher aus der Ecke sein als aus anderen Ecken.
Burak, ich glaube sogar, Die Rap-Philosophie, die ist einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Ja. Das ist bei dir ganz genauso. Es geht gar nicht um Rap, aber wir haben alle drei, wie wir hier sitzen, Rap wahrscheinlich derart inhaliert, dass es ein gewisses Naturell übergegangen ist, im Notfall einen Mittelfinger zu zeigen, kritisch zu denken. Es geht um Kraft, es geht um Power, ne? Und ja, seinen Standpunkt zu vertreten so. Also ich glaube, das ist mehr eine Attitude-Frage.
Also ein allgegenwärtiges Gefühl, was wir alle gemeinsam teilen. So, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Podcast. Ihr meintet, ihr habt schon ein paar Folgen gedreht. Ja. Wie sieht denn der Plan jetzt eigentlich aus? Ab wann kommt es? Ab wann können wir erfahren, was ihr da getrieben habt?
Also ich denke, wenn das irgendwie veröffentlicht wird, dann sollte es schon draußen sein. Für die Leute, die jetzt hier vor Ort sind, geht mal von Mitte April aus. Wir werden es wahrscheinlich eher online stellen, aber Mitte April wird es dann definitiv überall erhältlich sein. Und dann versuchen wir so einen Rhythmus von 14 Tagen einzuhalten, dass dann immer eine neue Folge online geht.
Ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich auf den Podcast, ich werde auf jeden Fall reinschnuppern und möchte aber trotzdem eine Frage nochmal aufrollen. Du hast, Danny, du hast EGJ hinter dir, du hast dein eigenes Label, du hast iGroove, du hast Gott, wer weiß, was für Projekte du noch alles in deinem Leben angegangen bist. Warum jetzt ein Podcast? Warum in diesem Jahr? Warum nicht erst in 2? Warum nicht vor 10? Warum nicht morgen? Warum jetzt?
Also es hängt einmal damit zusammen, dass diese Idee schon im Raum stand und dass wir jetzt die Jungs von We Are Producers getroffen haben, die uns das ermöglichen, dass wir das relativ easy umsetzen können und dass wir auch die Möglichkeit haben, wenn wir brainstormen, verrückte Ideen irgendwie so auf den Tisch zu legen, ohne dass wir von vornherein wissen, das ist nicht umsetzbar, sondern da wird halt versucht, irgendwie solche Ideen umzusetzen. Das heißt, jetzt ist es sozusagen dann ein heißes Thema geworden. Und warum es früher nie ein Thema war, ich hatte, bevor ich bei iGroove angefangen habe, also das war vor 2 Jahren, hatte ich die Einstellung, dass ich, wenn ich zurückgehe zu dem Punkt, dass ich selber auch Output habe außerhalb der meiner Arbeit hinter den Kulissen, dass ich nicht ernst genommen werde als A&R und so weiter und so fort, dass die Leute sagen, ja, da versucht sich jemand halt irgendwie jetzt wieder zu verwirklichen und so weiter und so fort. Ich habe aber gemerkt, dass irgendwie ganz viele A&Rs, die aus der Generation kommen, aus der ich komme, jetzt in wichtigen Positionen sind, bei Universal, bei 4Music und so weiter, ja, also Girard MC zum Beispiel ist, leitet ja 4Music, Patrick Tiede war früher Rapper, leitet Chapter One und so gibt es überall Leute, mit denen ich groß geworden bin und mit denen unterhält man sich natürlich darüber und die sagen alle so, Digga, diese Zeiten gibt's nicht mehr, mach einfach, wenn du Bock hast, mach einfach. Und dann habe ich das Eduardo mal gesagt und da meinte Eduardo, er ist einfach am Start. Wenn ich das machen will, ist er am Start. Und wenn ich es nicht machen will, ist er nicht am Start. Und er hat Bock drauf, aber so, ne?
So, du wurdest gezwungen, gib's zu.
Ja, also wir haben, ja genau. Also er konzeptionalisiert und ich sag, ja, alles klar. Oder halt auch nicht.
Er hat halt einfach diese Unbekümmertheit, die ich früher auch hatte, wieder reingebracht. Und das ist so, manchmal braucht man das, weißt du? Also ich werde ja nicht jünger. Und dann machst du dir halt irgendwie Gedanken, die du dir gar nicht machen müsstest. Und ich habe jetzt bei Wolfpack so ein junges Team um mich rum und die sagen halt alle, ey, ist doch geil, die sind super enthusiastisch bei ganz vielen Sachen, die mich vielleicht eine Zeit lang blockiert haben und jetzt mache ich es halt einfach wieder.
Wenn du sagst, du bist umzingelt von jungen Menschen, jüngeren Menschen, so, was würdest du denn sagen, was lernst du von deinem Podcast-Partner, was sind Sachen, die du von Danny lernst, wo du sagst, ey, davon kann ich echt profitieren, auf der einen Seite von der biografischen Seite, aber halt auch rein von der menschlichen.
Was ich von Danny lernen kann?
Ja.
Boah. Also das ist ein großes Feld. Ich habe sehr viel gelernt, aber ich glaube, die Kunst von Danny ist tatsächlich, ich nenne ihn ja auch den Deutschraps Carlo Angelotti. Ja, wie heißt der Buchtitel, von dem, das ich dir geschenkt habe? Das von die Angelotti-Bio? Wie heißt der nochmal? The Art of Soft Power, ja, oder irgendwie
genau.
Sowas?
Ja.
Genau, also im Prinzip geht es in diese Richtung. Also Danny ist jemand, der nie jemanden richtig belehrt, sondern der sehr indirekt inspiriert, weil er einfach so ist, wie er ist. Und du dann zwangsweise, wenn du in seiner Nähe bist und oft in seiner Nähe bist wie ich, du dir dann eine Scheibe davon abschneidest. Ne? Und das ist eine gewisse Sachlichkeit, das ist ein sehr positives Denken. Es ist ein sehr, sehr positiver Einfluss. Also hier bei uns geht's nie um irgendeine Wolf of Wall Street Nummer, sondern wir gehen immer von der Prämisse aus, okay, du magst es und du bist so, wie können wir das zu Geld machen? Sei es als Künstler oder sei es auch als jemand hinter den Kulissen. Also wir gehen immer irgendwie vom Menschen aus und versuchen Leute nicht nie in irgendwelche Dinge zu zwängen, in die er nicht reinpasst, so, sondern, und das hat einfach einen wahnsinnig positiven Einfluss. Also wir harmonieren wahnsinnig gut, also bei uns im Büro, das macht so einen kranken Spaß. Also wir haben unglaublich viel unglaublich viel Spaß bei der Sache. Ein unglaublich vertrautes Verhältnis, ein sehr familiäres Verhältnis. Ich glaube, das kann jeder bezeugen, der bei Wolfpack gearbeitet hat, bei Wolfpack arbeitet oder ein Praktikum gemacht hat. Und wenn nicht, ihr kriegt nie mehr was von uns. Nee, Spaß, ne? Also, das ist einfach, ich glaube, dafür sind wir auch berühmt, hinter den Kulissen tatsächlich. Und das hat, und diese Comfortable-Situation hat uns letzten Endes auch dazu geführt zu sagen, ey, lass mal Podcast machen, weil
Weil die Sympathie einfach stimmt.
Ja, Mann.
Was kannst du von ihm lernen, Danny?
Bevor ich das sage, wollte ich noch was. Diese Art, die ich mir angeeignet habe, kommt daher. Jetzt, wo du es erzählt hast, konnte ich mich daran erinnern. Mein Opa hat mal in so einem beiläufigen Satz gesagt, weil irgendwie, ich weiß nicht, war irgendwie verbohrt bei irgendwas bei der Sache. Und da hat er gesagt, Junge, sei nicht hart, alles was hart ist, zerbricht unter Druck.
Geil. So. Geil.
Und das habe ich irgendwie nie vergessen, den Spruch so, ne? Und
be like water.
Ja, so ein bisschen be like water.
My friend.
Genau. ja, was kann ich von Eduardo lernen? Also das, was ich eingangs schon gesagt habe, dieses unbekümmerte, kosmopolitische und was er mir auch beigebracht hat, ist eben dieses Verdauen von Informationen. Ich werde von Montag bis Sonntag von, ich sag mal so, die erste WhatsApp kriege ich wahrscheinlich so um 7.30 Uhr bis 0.45 Uhr werde ich von Künstlern, Partnern und so beansprucht, die alle sich dann melden, eine Frage haben, eine Idee haben und am liebsten sofort mit mir irgendwas klären wollen würden. Tatsächlich habe ich keinen Leerlauf, in dem ich Dinge verdaue. Ich mache natürlich Sachen für mich, ich mache meinen Sport, ich fahre auch mal in Urlaub und so, aber ich bin eigentlich immer, die Empfänger sind immer auf 5G, so, weißt du, also da ist nie Funkloch und das habe ich halt, glaube ich, das ist sozusagen das Nachhaltigste, was ich von Eduardo gelernt habe, das Handy halt wieder auszumachen und ein bisschen drauf zu scheißen, wenn sich jemand daran stört, so. Und es tut mir sehr gut.
Wir haben noch einen Weg vor uns.
Ey, ja, geht immer besser.
Das gehört sich auch so, ne? Letzten Endes, wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Und weil du gerade so redest von dem Weg und alles, was damit zu tun hat, mir fällt gerade eine Sache ein. Du hast mir mal erzählt, Danny, dass du früher es verpasst hast, in deinem Unternehmen daran zu denken, abgesehen von den Strukturen, die es braucht, um das Ding am Leben zu halten, auch für Puffer zu sorgen, falls eben mal was nicht funktioniert. Und da hatten wir drüber gesprochen, ob das eigentlich wirtschaftlicher Wahnsinn ist oder ob das einfach nur sehr besonders nett ist oder ob das halt auch sehr blöd ist oder wie auch immer so. Was würdest du sagen in deiner ganzen Karriere bisher? Ich meine, wir sprechen von über einem Vierteljahrhundert. Hast du aus Fehlern gelernt? Konntest du daraus lernen? Oder bist du stur und sagst, scheiß drauf, ich mache immer so weiter?
Also ich bin nicht stur, aber ich bin natürlich so, wie sagt man das, die Ideale, die ich verkörpern möchte, sind ja auch wie eine Art goldener Käfig. Ja? Also ich wünschte mir, es wäre so, dass es mit diesen fairen Deals immer ginge. Aber ganz aktuell ist wieder eine Zeit, in der wir als Label merken, die Deals, die wir haben, sind zu nett oder die Freiräume, die wir Künstlern geben, die viele Künstler haben bei uns hohe Außenstände. Ausstände und wir müssen jetzt irgendwie dem Geld hinterherlaufen und wir hätten es eigentlich eher machen müssen und das ist tatsächlich etwas, in dem ich persönlich, sag ich jetzt mal so, rein wirtschaftlich nicht optimal agiere, weil ich halt die Vorstellung davon habe, dass es besser gehen muss und ich appelliere eigentlich immer daran, dass die Künstler das von alleine merken oder unsere Geschäftspartner von alleine merken und sagen, okay, die Leistung, die wir bekommen und der Service und das Vertrauen und so weiter und so fort, das ist eigentlich so viel wert, dass wir sofort unsere Rechnung bezahlen müssen oder dass wir die und die Prozente eigentlich ruhigen Gewissens abgeben können und nicht das bis aufs Letzte ausquetschen. Und so wird es aber immer sein, dass es sozusagen immer so eine Gratwanderung gibt zwischen, Danny ist richtig cool, weil der macht die allerfairsten Deals und schade, Danny gibt's nicht mehr, weil der hat die allerfairsten Deals gemacht, so, ne? Also da schlingern wir immer so ein bisschen an so einer Grenze lang und ja, es ist Wahnsinn. Und wenn du die Leute, die bei mir im Büro sitzen, jetzt hier identifizieren könntest und denen ins Gesicht guckst, dann wirst du ein sehr, sehr, sehr großes Nicken und ja, also die hassen mich manchmal dafür. Lieben mich natürlich als Mensch, aber die hassen mich manchmal dafür, dass es so eine Situation gibt, in der wir dann auch als Team uns hinsetzen und darüber reden müssen, was machen wir jetzt als nächstes?
Kannst du das bestätigen?
Nee, noch nie davon gehört. Das ist mir gänzlich unbekannt. Nee, ja klar, also ne, ich denke mal, also irgendwie, man muss sagen, ich glaube, je weiter man kommt, desto mehr muss man einsehen, die Skrupellosesten kommen am weitesten. Danny sieht es vielleicht nicht so, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ehrlich gesagt, je mehr Lebenserfahrung ich drauf scheffele, desto klarer richtet sich der Blick darauf. Und wir versuchen halt einen gesunden Mittelweg zu finden, zu sagen, okay, wir wollen das Familiäre haben, wir wollen die Freundschaft haben, wir wollen uns selber in den Spiegel gucken können, aber auch anderen in die Augen gucken können und gleichzeitig trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein. So, ne? Und das schließt natürlich gewisse Dinge aus, aber ja, dafür haben wir auch einfach das Verhältnis, das wir haben, und zwar nicht nur intern, sondern auch extern, und können durch alle Straßen Berlins laufen, ohne auch nur das leiseste Problem. Und das ist auch wirklich eine sehr, sehr, also das ist eine Sache, die ich bei Danny vor allem jetzt bewundere, ne, mit der ganzen Historie, die er gehabt hat. Der Danny ist die Schweiz, die personifizierte Schweiz. Der ist mit jedem cool geblieben in diesen 25 Jahren Musikbusiness. Ich glaube, ich habe deutlich mehr Beef als er in der City, und dabei bin ich noch lange nicht so lange am Start und nicht so legendäre Dinge gemacht. Also das ist echt beeindruckend, Diggi.
Danke.
Respekt auch auf jeden Fall an dieser Stelle, aber willkommen jetzt erstmal im Podcast-Game. Jetzt redet ihr über Themen, habt eine Meinung zu Themen, vielleicht auch zu Menschen.
Digga, ich habe schon immer eine Meinung zu
viel Spaß. Sachen gehabt.
Danke, Bro.
Nein, ich bin hyped. Du hast, Danny, mir mal was gesagt, was ich bisher noch nicht vergessen habe. Es war folgendermaßen, du hattest ein Gespräch, ich glaube, es war sogar mit Bushido zu EGJ-Zeiten, wo du ihm erklärt hast, dass du nicht aufs Ganze gehen willst, nicht immer aufs Ganze gehen kannst, nach dem Motto, entweder 100% oder gar nichts. Da sagtest du, ey, du bist jemand, du hast auch gerne Hintertür, du hast auch gerne irgendwie die Möglichkeit, auch Grautöne zuzulassen, auch mal, ne, auch mal eben nicht so extrem sein zu müssen. Hat sich das verändert? Bist du nach wie vor so, dass du vielleicht auch in diesem Projekt dir eine Hintertür offen gelassen hast, Freiraum für Kreativität, Freiraum zu sagen, hey, das ist geil, das müssen wir weitermachen, oder wir müssen es anders machen, oder wir müssen es einfach nicht machen?
Also, es geht gar nicht anders. Ich habe nie diesen Charakterzug, dass ich alles auf eine Karte setze. Es ist inzwischen ja auch so, dass ich Verantwortung habe für die Leute, die auch bei Wolfpack arbeiten. Das heißt, das macht es dann doppelt schwer, einfach zu sagen, ich setze jetzt alles auf eine Karte, auch wenn alle Leute Verständnis dafür hätten, wenn ich es mir zuliebe tun würde. Aber nichtsdestotrotz, auch egal ob jetzt Podcast, Wolfpack, Wolfpack hat so viele Einzelbereiche, das würde nochmal eine ganz andere Podcast-Folge mit dir füllen, wenn wir das jetzt alles erklären würden. Also ich bin nie so, dass ich auf eine Karte setze, sondern ich mache das immer, dass ich ganz viel spreade, und das wirkt nach Sicherheitsbedürfnis, aber mir geht es einfach nur darum, dass ich diesen Kopfstress nicht will, dass du quasi gezwungen bist, an etwas festzuhalten, auch wenn es dir nicht mehr ein gutes Gefühl gibt. Ja, da geht es jetzt gar nicht um Geld, sondern es geht dann eher darum, ich will nicht gezwungen sein, weiter mit im Podcast-Game unterwegs zu sein, obwohl ich plötzlich merke, da sind nur Idioten. Ich will nicht weiter Künstlermanagement machen müssen, weil ich alles auf eine Karte gesetzt habe und nur einen großen Künstler habe, den ich manage, und ich komme da einfach nicht raus oder so. Das werde ich halt niemals machen, und das ist natürlich auch etwas, womit die Leute, die mit uns arbeiten, auch leben müssen, dass sie halt nie die volle, alleinige Aufmerksamkeit bekommen. Das geht nicht.
Und du findest das okay oder stört dich das?
Nee, absolut in Ordnung. Also daran gibt es überhaupt nichts zu sagen, sonst würden wir heute hier nicht sitzen. Stimmt's oder stimmt's nicht, Digga?
Ja, klar.
es braucht ja, würde ich sagen, auch Idealisten im Leben. Ne? Hätte Mahatma Gandhi diese Einstellung gehabt oder Nelson Mandela oder Mutter Teresa, ich weiß es nicht, hätten wir heute wahrscheinlich nicht die großen Plakate, die wir an die Wand kleben und sagen, ey, ne, Che Guevara, wenn du nicht gewesen wärst, gäbe es diese Revolution nicht. Wenn diese Leute so gedacht hätten wie vielleicht du, hätten wir Gewisses nicht erreicht. Aber es braucht natürlich auch Menschen wie euch beide, die sagen, hey,
Ja, weil man darf es nicht mit Opportunismus verwechseln, ne? Also,
habe ich das gerade?
Ich wollte es nur klarstellen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir, wenn wir quasi den Podcast beenden und Management machen, dass wir dann plötzlich andere Ideale haben. Also die prinzipielle Richtung, in die wir denken und was uns wichtig ist und wo wir uns hinentwickeln, die bleibt die gleiche. Ob wir das nun über den Weg Podcast machen oder über den Weg Verlagswesen oder ob Eduardo morgen irgendwie Freestyle-BMX-Fahrer wird, keine Ahnung so. Also die Ideale werden, glaube ich, immer gleich bleiben. Und deshalb ist es auch so, in Anführungszeichen, so total egal, wie wir es dann machen. Wir haben dann einfach so Ziele, auf die wir hinarbeiten, die nicht materiell genormt sind, sondern da geht es um so Zufriedenheitszustände, ja, die man erreichen will.
Ja, das stimmt ja allerdings.
Aber es ist schön zu hören.
Ja.
Ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, nicht wahr? Also ja, es ist heute einfach andersrum. Leider.
Wir orientieren uns halt, wir sind da so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf gestrickt. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt eigentlich so ein bisschen. Also wir orientieren uns nicht danach, okay, was geht jetzt gerade ab? Was ist die heißeste Karre? Was ist der heißeste Künstler? Und versuchen da überall irgendwie aufzuspringen, um irgendwie Robert Geis Stimme mitsprechen zu können oder mitverdienen zu können, so, sondern wir versuchen einfach, wir gehen einfach immer von uns aus und was uns gerade inspiriert und wie wir das im Prinzip transportieren können und interessant transportieren können für die Leute so. Ansonsten wären wir, also hätten wir Geld machen wollen, dann wären wir ja nie in die Musik gegangen. Also das ist klar. Nee, aber Spaß beiseite, ne? Also auch unser Podcast. Wir sind wahrscheinlich der Podcast zum Anfassen, wenn man mal ehrlich ist. Also, wir sind nicht der geilste Podcast, wir sind nicht der beste Podcast, wir sind auch nicht mega gut vorbereitet, weil wir nicht die Zeit dafür haben. Aber eine Sache kann ich sagen, wir sind die mit Abstand echtesten Leute, die ihr im Showbiz getroffen habt. Entweder digital oder analog.
Also, ein besseres Schlusswörtchen hätte man nicht finden können. Ich weiß nicht, wie weit wir gerade in der Zeit sind. Kann mal jemand sagen, wie lange wir hier schon sitzen? Eine Stunde?
Nur noch drei.
Macht es noch Spaß zuzuhören oder knurrt schon der Magen und ihr nervt euch, dass ihr nicht richtig reinhauen könnt?
Nee, es macht Spaß.
Ja? Okay, was ist denn dein Lieblingsessen?
Der Debo-Burger vom Burgeramt.
Jedes Mal, wenn ich in einen Podcast gehe, selber einen gestalte, sitze ich da und denke mir so, okay, was kann ich denn jetzt noch fragen? Wie kann ich jetzt...
Pass auf, ich hab was sozusagen das überbrückt und dann in der Zeit kannst du jetzt dir eine Frage überlegen. Okay. Und zwar...
Geil. So viel zum Thema Realness.
Der war gut.
Und zwar haben wir für unseren Podcast zwei Missionen. Ja?
Erzählt.
Jeder Podcast braucht ja Werbepartner, um überleben zu können. Und wir haben zum einen die Mission, dass wir Spreequell als Werbepartner gewinnen wollen. Es gibt keinen Grund, sondern einfach, als wir darüber nachgedacht haben, stand eine Flasche Spreequell auf dem Tisch. Wir haben gesagt, ey, die ist aber mit Sprudel, die können wir nicht trinken. Im Podcast darf man nicht rülpsen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das extra, wir rülpsen jetzt. Und wir machen es dominant und bringen das so exzessiv im Podcast unter, dass das irgendwie an Spreequell herangetragen wird. Also wer uns was Gutes tun will, wer einen Kontakt hat, stellt den her zu Spreequell oder schreibt Spreequell einfach und sagt, ey, da ist ein cooler Podcast, die müsst ihr sponsoren. Und die andere Firma, wir nehmen bei We Are Producers, also wenn wir nicht im Burgeramt aufnehmen, nehmen wir bei We Are Producers im Studio auf und das Studio ist so super toll eingerichtet, dass wir gesagt haben, da können wir nicht mehr mit Straßenschuhen rein, wir brauchen Hausschuhe. Deshalb ist der zweite Sponsor, den wir haben wollen, ist Birkenstock, ja? Und
Deutsche Armani.
So ist es. Und irgendwer muss uns diesen Kontakt zu Birkenstock herstellen. Wir wollen nämlich jedem Gast ein paar Birkenstock-Hausschuhe in seiner Größe schenken können.
Also Podcast-Gast, nicht bei Burgeramt.
Sehr, sehr aufmerksam auf jeden Fall.
Also ich meine, Hausschuhe im Burgeramt können wir natürlich auch mal einführen demnächst.
Ja, stimmt.
Aber nichtsdestotrotz.
Burgeramt Hausschuhe, das fände ich geil.
Lecker.
Ja? Und also das sind sozusagen neben den Begriff Authenz in den Duden zu bringen, haben wir so unterschiedliche Missionen, die wir mit unserem Podcast erreichen wollen. Und deshalb, also merkt euch bitte, falls euch das vor die Füße fällt, Spreequell und Birkenstock bitte an uns weiterreichen.
Und gerne Vorschläge für weitere Marken, die nicht zu uns passen.
Ich verstehe schon, warum es euch nicht ums Geld geht. Ja, ihr holt euch einfach die ganzen Sponsoren rein und dann habt ihr ein sorgenfreies Leben.
Genau, richtig.
Vielleicht sollte man erstmal anfangen, diese Flaschen hier vom Tisch runterzunehmen, ne? Da die Kameras laufen.
Das ist übrigens aber auch geil. Also es steht ja gar nicht in Konkurrenz. Viva Con Aqua ist natürlich absolut legitim. Das kann man auch gut wegsaufen.
Das stimmt wohl.
Und das ist jetzt auch ohne Sprudel, deshalb unproblematisch, wenn ich mir davon jetzt noch ein Gläschen einschütte. Aber für unseren Spotcast.
Auch geil. Nächstes Ding, Digga.
Für unseren Podcast will ich das gerne mit Spreequell mal schaffen.
Das heißt, am Röbsen, über Geschichten, in Birkenstock.
Ja.
Was brauchen
aber fragen wir dich,
was du machst, authentisch am Corner.
Moment mal, wir drehen den Spieß jetzt mal um. Warum machst du denn eigentlich Podcasts, obwohl du doch noch einen anderen Job hast, beziehungsweise, das wissen ja viele gar nicht, was ist dein eigentlicher Job, Burak?
Mein eigentlicher Job? Ich bin Zuhörer, nein, ich weiß nicht, was habe ich gesagt? Sozialarbeiter. Ich bin Sozialarbeiter, tatsächlich. Geil. Ja. Und versuche, Kids von der Straße zu holen.
Und da sagst du, in deiner Freizeit holst du dir deine Arbeit noch ans Podcast-Mikrofon, ja?
Richtig, ja. Ich versuche, nach diesen Stunden voller Leid und Qual auf den Straßen eben mich abzulenken durch Rap und Hip-Hop und eben all das, was in dieser ganzen bunten, verrückten Rap-Welt so passiert, ist wie ein Ventil. Aber natürlich auch, weil, wie du schon gesagt hast, Bro, Hip-Hop ist halt ein großer Bestandteil und ich könnte nicht ohne, ne? Also nur als Konsument Rap hören hat mir irgendwann nicht mehr gereicht, dass ich gesagt habe, ey, irgendwas muss man zurückgeben, irgendwie muss man dieser Kultur was geben. Und ehrlich gesagt, finde ich schön. Ich finde es schön, einfach Leute kennenzulernen, am Mikrofon zu quatschen, viele, viele Leute damit zu erreichen und zu sagen, hey, schau mal, davon kann man vielleicht noch was erzählen. Und viele, das ist das Interessante an mir, ich weiß nicht, ob das der Sozialarbeiter in mir ist, aber ich habe das Gefühl, viele erzählen mir sehr gerne Dinge, die sie anderen nicht erzählen.
Ja.
Ne? Über
Weil
Probleme.
Weil du die richtigen Fragen stellst, Burak.
Vielleicht auch, ist es auch einfach die Aura, ne? Wie du gesagt hast, der Vibe. Aber ich habe auch gelernt, in meiner Rolle als Gastgeber, ich meine, ihr macht einen Podcast, ihr seid beide proaktiv. Bei mir ist es ja ein bisschen andersrum. Ich bin der Gastgeber, ich versuche mich zurückzuhalten, versuche meinem Gesprächspartner viel Raum zu geben, Respekt zu geben, lange zuzuhören, aufmerksam zu sein und so weiter und so fort. Deswegen bin ich gespannt, wie eure Chemie sein wird in eurem Podcast. Wer welche Rolle einnehmen wird, ob ihr dominant und weniger dominant seid, ob ihr euch gegenseitig zuhören könnt oder ausreden lassen könnt. Oder euch zuröbst, weil ihr einfach doch zu viel Wasser gesoffen habt. Ja, also
das wird spannend. Das muss noch viel öfter vorkommen, wenn du mich fragst.
Also so, weißt du, ein Zentimeter vor der Nase ins Gesicht rülpst.
Ja,
so.
Genau. Wir müssen noch ein bisschen Jackass reinbringen, glaube ich.
Ja, können wir gerne machen. Ja, ich würde sagen, also ich fand, das war ein super tolles Gespräch. Vielen Dank, Burak.
Danke, Burak. Korrekt ist da auf jeden Fall. Ja.
Danke euch.
Und vielleicht können wir alle nochmal dem Bürgeramt für diese Möglichkeit, hier einen Podcast aufzunehmen, danken. Also nochmal einen kleinen Applaus oder einen großen lieber fürs
einen
Bürgeramt.
Großen, auf jeden Fall einen großen. Dankeschön.
Dann fände ich es ganz großartig, wenn ihr alle nochmal ein bisschen applaudiert für Burak, der sich hier Zeit genommen hat.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung.
Danke, dass du gekommen bist.
Dankeschön.
Vielleicht können wir das ein bisschen brasilianischer gestalten oder italienischer. Den Applaus für meinen Kollegen Eduardo.
Und last but not least, weil er sich nie selber ansagt, für Debo natürlich.
Und 26 Jahre Karriere auf jeden Fall.
Herzlichen Glückwunsch.
26 Jahre.
Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die... Dankeschön. Vielen Dank an alle, die gekommen sind. Ich hoffe, der Burger hat euch geschmeckt und ihr dürft auch ins Burgeramt kommen, wenn es keinen Debo-Burger gibt. Ich bin übrigens regelmäßig hier und ich glaube, wir bleiben jetzt noch ein bisschen. Wer Bock hat, kann mit uns noch quatschen. Ich hatte vorhin irgendwie ein, zwei Anfragen wegen Foto. Das mache ich jetzt auch noch gerne. Und ansonsten guten Appetit, schönen Abend noch und kommt gut nach Hause. Vielen Dank.
So.
Rudi, also ich fand's cool, ganz ehrlich,
was?
Aber...
Was?
Rudi, ich fand's cool, aber ich habe keine Apfeltaschen bekommen, Rudi. Wo kriegen wir die jetzt her?
Mann, Eduardo, ey. Burak, wir hauen jetzt ab.
Burak, servus, wir haben's eilig. Tan, wir sprechen uns morgen, ja? Cool. Gut. Richtig geil, dass wir da waren.
Tschüss. So,
sorry, kann ich mal...
Ich muss auch noch durch.
Ja, Spaß. Genau.
Eduardo, nicht Bushido.
Ja,
bitte. Ein kurzes Foto geht mir.
Ja.
Jo. Hier, zack.
Schokoladenseite.
Und Autogramm für? Ja. Natürlich war mein bester Song. Ja, genau. Eduardo, wir müssen dringend raus.
Ja, wir müssen. Okay. Jo, tschö. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Richtig geil, dass ihr da wart. Freut mich. Jo, ja, wir sprechen noch.
Und pass auf, wir sind jetzt draußen. Ich denke, jetzt werden alle anderen auch rauskommen.
Mhm. Ja, ja.
Tu mir bitte den Gefallen, Eduardo. Lass uns jetzt abdampfen. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich im Auto.
Alright, Buddy. Also, nichts wie hin.
So, was ist das scheiß Ding hier geparkt, ey?
Oh. So. Oh, hinein, Onkel Otto. Yo. So. Also, was wolltest du mir jetzt sagen?
Ah ja, genau, pass auf, das ist sehr wichtig. Ich habe uns für die Fahrt, wir fahren ja jetzt gleich zur nächsten Podcast-Folge und damit es nicht so langweilig wird, habe ich die besten Songs, die ich finden konnte, in eine Playlist gepackt. Ich weiß, du liebst Musik.
Mhm.
Und jetzt die Überraschung, diese Playlist besteht nur aus Debo-Songs. Einfach die besten Songs, die ich finden konnte.
Okay, und, alles klar. Budi, drück doch einfach auf Play.
Ja, ich denke, es wird dir gefallen und los geht's.
Und denk an die Apfeltasche.
Es geht dann also drum, ich dreh die Boxen lauter auf, die Anlage ist wichtig, wenn ich mir ein neues...